Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Mittwoch, der 24. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu der halbstündigen Sendung in deutscher Sprache aus Warschau. Heute sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen in den Beziehungen zwischen Warschau und Berlin. Zuerst aber die Nachrichten heute mit diesen Schlagzeilen. Amerikanische Waffen in Polen eingetroffen und Gespräche über weitere Sanktionen gegen Russland. US-Waffen für die Ukraine befinden sich bereits in Polen. Diese Information wurde dem polnischen Rundfunk von einem hochrangigen Beamten des Weißen Hauses bestätigt. Einige der Waffen, die Teil des jüngsten US-Hilfspakets für Kiew sein werden, wurden bereits in Lagerhäusern in Polen deponiert. Nach Angaben des polnischen Rundfunks hatte Präsident Joe Biden das Pentagon schon vor einigen Wochen angewiesen, Waffenlieferungen für die Ukraine vorzubereiten, in der Hoffnung, dass der Kongress ein für die ukrainische Armee bestimmtes Hilfspaket verabschieden wird. Das militärische Hilfspaket für die Ukraine wird auf den Weg gebracht, nachdem Präsident Joe Biden das vom Kongress genehmigte Gesetz zur Unterstützung der Ukraine, Israels und der US-Verbündeten in der indopazifischen Region unterzeichnet hat. Dies wird voraussichtlich noch im Laufe des Tages geschehen. Die Europäische Kommission leitet Konsultationen mit den EU-Ländern über das 14. Sanktionspaket gegen Russland ein. Delegationen aus 27 EU-Ländern sind für heute und morgen zu Gesprächen eingeladen worden. Sein Land möchte die Einfuhr von Flüssiggas einschränken und die russische Schattenflotte zerschlagen, sagte der schwedische Außenminister Tobias Billström. Diese Schattenflotte besteht aus einer Gruppe von mehreren hundert Schiffen, die trotz der EU-Sanktionen russisches Öl transportieren. Nach Konsultationen mit den Ländern wird die Kommission ein weiteres Sanktionspaket ausarbeiten, das in den EU-Hauptstädten einstimmig angenommen werden muss. Das letzte 13. Sanktionspaket ist Ende Februar in Kraft getreten. Damals wurde die schwarze Liste der Personen und Unternehmen, denen die Einreise in die Union untersagt wurde, sowie der blockierten Vermögenswerte erweitert. Sanktionen wurden auch gegen außereuropäische Unternehmen verhängt, die Russland helfen, die Beschränkungen zu umgehen. Die Zahl der Selbstmorde unter Kindern und Jugendlichen ist zum ersten Mal seit mehreren Jahren rückläufig. Aus den Zahlen der Polizei geht hervor, dass es im Jahr 2023 145 Suizide unter Kindern und Jugendlichen gab. Sieben dieser tragischen Vorfälle ereigneten sich bei Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren und 138 betrafen Teenager im Alter von 13 bis 18 Jahren. Im Vergleich mit der Zahl der Suizidtoten in diesen Altersgruppen im Jahr 2022 sei dies ein Rückgang um 7%, betont Lucyna Kiczyńska, Suizidologin im Büro für Suizidprävention des Instituts für Psychiatrie und Neurologie in Warschau. Das Hauptmotiv der potenziellen Selbstmörder ist der Wunsch, die Aufmerksamkeit der Menschen in ihrem Umfeld auf ihre Probleme zu lenken. Andere Gründe sind, die Verantwortlichen für eine Krisensituation zu bestrafen, sich an einem Elternteil, dem Partner, einem Lehrer oder einer gleichaltrigen Gruppe zu rächen oder Druck auf andere Personen auszuüben. Ein Selbstmordversuch ist auch eine Suche nach Hilfe von anderen und eine Möglichkeit, sich der Verantwortung für das eigene Verhalten zu entziehen. Das Vereinigte Königreich wird im nächsten Jahr Taifun-Kampfflugzeuge in Polen stationieren, kündigte Premierminister Rishi Sunak bei einem Besuch in Warschau an. London will sich an dem Schutz des polnischen Luftraumes beteiligen. Großbritanniens Premierminister betonte außerdem, dass in Polen auch mehrere tausend britische Soldaten stationiert sein werden. Wir werden im nächsten Jahr Taifun-Kampfflugzeuge der RAF einsetzen, um zu zeigen, dass wir es mit der Sicherheit ernst meinen. Wir wollen dabei helfen, den polnischen Luftraum zu überwachen. Die Luftverteidigung ist von entscheidender Bedeutung und das Vereinigte Königreich möchte Polen dabei unterstützen und eng mit ihnen zusammenarbeiten, betonte der britische Regierungschef. Im Rahmen der NATO-Übung Steadfast Defender werden wir auch 16.000 Soldaten hierher entsenden, fügte er hinzu. Rishi Sunak traf in Warschau mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen. Das waren die Nachrichten des polnischen Rundfunks. Nun ist es Zeit für die Presseschau. In den heutigen Zeitungen hat für Sie Adam Denisor geblättert.
Wir erleben ein frühlingshaftes Aufleben an der Front der Unterstützung für Kiew, schreibt der Publizist der konservativ-liberalen Rzeczpospolita Jerzy Haszczyński und betont, dass sich ein starker Punkt der Unterstützungsfront in Warschau befindet. Hier habe sich der britische Premierminister Rishi Sunak entschieden, über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine zu informieren, unterstützt von Polens Regierungschef Donald Tusk und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Dieses wichtige Ereignis, so der Autor, unterstreiche die Bedeutung Polens im Spiel um die Zukunft der Ukraine. Die Zusammensetzung der Gruppe sei ungewöhnlich und deute darauf hin, dass in Europa nicht unbedingt die Europäische Union der Hauptakteur in Sicherheitsfragen und dem großen Krieg im Osten ist. Die Heimatländer von Sunak und Stoltenberg seien keine EU-Mitglieder und der norwegische NATO-Chef sei kein Befürworter einer autonomen EU-Verteidigungspolitik. Er setze fest auf das Bündnis. Am Dienstag sei zu sehen gewesen, dass Polen trotz Annäherung an Deutschland und Frankreich auf die Entschlossensten setzt, die keine Illusionen in Bezug auf Russland haben. Zu diesen würden neben den Briten und Skandinaviern auch die Balten, Tschechen oder Rumänen zählen. Die Herausbildung einer Gruppe entschlossener und stets bereiter, lesen wir weiter, könnte bedeutsam werden, sollte sich herausstellen, dass die Ukraine nicht mehr mit einem weiteren milliardenschweren Hilfspaket aus Amerika rechnen kann. Schon das letzte sei schließlich keineswegs sicher gewesen. Es sei unklar gewesen, ob die Ukraine eine zweite Chance für eine Gegenoffensive erhalten würden. Derzeit spreche man hauptsächlich von der Verteidigung der oft weit von der Front entfernten Städte gegen russischen Raketenbeschuss und von Wegen weiterer russischer Eroberungen zu verhindern. Das sei das Mindestziel. Ohne eine effektive Gegenoffensive, ohne dass die Ukrainer zumindest Teile der besetzten Gebiete zurückerobern, sei es jedoch schwer, von einem Ende der imperialistischen Bedrohung durch Moskau zu träumen, für die Ukraine und für Europa. Das verstehen die Entschlossenen am besten, so Jerzy Haszczyński in der Rzeczpospolita. Die neuerliche Erklärung von Staatspräsident Andrzej Duda, Polen hätten nichts dagegen, amerikanische Atomwaffen zu beherbergen, sorgt weiterhin für Kontroversen. Staatspräsident Andrzej Duda sei nicht der erste Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit PiS, der eine ungesunde Faszination für Massenvernichtungswaffen zeige, schreibt in seinem Kommentar zum Thema der Publizist der Gazeta Wyborcza Bartosz Wieliński. Leider scheine die Atombombe auf die PiS-Politiker wie ein Fetisch zu wirken. Er, so Wieliński, führe dazu eine genaue Buchführung. Als erster habe der stellvertretende Verteidigungsminister Tomasz Szatkowski im Dezember 2015, nur zwei Wochen nach der Bildung der ersten PiS-Regierung, öffentlich über die Lagerung amerikanischer Atomwaffen in Polen gesprochen, die im Kriegsfall von der polnischen Luftwaffe eingesetzt werden könnten. Über die Stationierung amerikanischer Raketen mit nuklearen Sprengköpfen in Polen habe auch Außenminister Jacek Czaputowicz gesprochen, während sich Präsident Andrzej Duda damals zurückhaltender äußerte. Das Thema Atomwaffen in Polen sei regelmäßig von PiS-Chef Jarosław Kaczyński angesprochen worden, der schließlich zugegeben habe, dass er wollte, dass Polen zu einer Atommacht wird. All diese Aussagen sind in der Atmosphäre eines Wählertreffens gemacht worden, frei nach dem Motto »Die beste polnische Regierung in der Geschichte«, werde amerikanische Atombomben auf unser Territorium bringen und Polen sofort zu einer Großmacht machen. Möglicherweise sei Polen gerade wegen der Fixierung der PiS-Politiker während ihrer Regierungszeit nicht in das Nuclear Sharing-Programm der USA aufgenommen worden, obwohl ein weiteres Problem das Fehlen geeigneter Flugzeuge war, da die polnischen F-16 nicht für den Transport von Nuklearwaffen ausgestattet sind. Anführer, die solche Waffen als Element des politischen Spiels in Wahlkampagnen behandeln, beweisen deutlich, dass sie bestimmten Fragen nicht gewachsen sind. So Bartosz Wieliński in der Gazeta Wyborcza und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam Denison. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks aus Warschau. Soeben haben sich der ehemalige Außenminister Polens, Jacek Czaputowicz, und der ehemalige Außenminister Deutschlands und neuer Präsident des Deutschen Polen-Instituts, Heiko Maas, in der polnischen Hauptstadt getroffen, wo sie über die aktuell wichtigsten Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen diskutiert haben. Darüber haben wir übrigens ausführlich berichtet. Der ehemalige deutsche Außenminister wurde bei seiner Reise in die polnische Hauptstadt von dem Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Peter Oliver Löw, begleitet. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um auch ihn über die wichtigsten Herausforderungen in den bilateralen Kontakten zu fragen.
Nun, die wichtigsten Herausforderungen ist, wie wir angesichts der veränderten politischen Konstellation in den deutsch-polnischen Beziehungen die Gelegenheit nutzen, neue Impulse für unsere Beziehungen zu entwickeln und was wir wirklich konkret und rasch umsetzen können. Und da müssen sich die deutsche und die polnische Regierung an einen Tisch setzen und über die Dinge reden. Und das, was dort beredet wird, muss vorbereitet werden. Und genau diese Herausforderung ist, glaube ich, das, woran beide Regierungen zurzeit arbeiten.
Im Herbst nach der Parlamentswahl kam es in Polen zu einem Regierungswechsel. Hat sich die Atmosphäre in den deutsch-polnischen Beziehungen sichtlich verändert?
Ja, man spürt es auf verschiedenen Ebenen. Also auf der Ebene der zivilgesellschaftlichen Akteure zum Beispiel, die ja immer ein sehr wichtiges Element der deutsch-polnischen Beziehungen waren. Dort ist eine neue Aufbruchsstimmung zu spüren, eine neue Lust, sich miteinander zu beschäftigen, gemeinsame deutsch-polnische Projekte zu machen und auch eine Erleichterung, dass man nicht immer kritisiert wird für Kontakte zum Nachbarland, dass man nicht immer unter politischen Verdacht gerät. Auf der Ebene der hohen Politik ist es auch ein großer Wandel. Die deutsche Seite hat den Eindruck, dass man mit der polnischen Seite um den wieder konstruktiv ins Gespräch kommen kann, dass man nicht ständig mit Totschlagargumenten konfrontiert wird, wie dem Reparationsthema oder anderen deutschlandkritischen Diskursen. Und die polnische Seite ist sich auch bewusst, dass sie diese Zeit nutzen kann, um wirklich die bilateralen Beziehungen weiterzuentwickeln und auch die Rolle Polens in Europa zu stärken.
Obwohl die Geschichte immer noch ein wichtiges Thema in den Beziehungen zwischen Warschau und Berlin ist und, nehme ich an, bleiben wird.
Das ist nun einmal so mit der Geschichte. Man hat sie und hat diese Geschichte und keine andere. Und Deutsche und Polen müssen sich mit der Geschichte auseinandersetzen und werden immer wieder mit der Geschichte konfrontiert und müssen schauen, wie sie in den bilateralen Beziehungen damit umgehen.
Sie haben verschiedene Themen angesprochen. Was wären die wichtigsten, die man in erster Linie besprechen sollte?
Wichtig ist vor allem, gemeinsame konstruktive Projekte zu entwickeln, die dazu führen, dass die Beziehungen enger werden. Das betrifft unterschiedliche Felder von Zusammenarbeit. Das beginnt bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den grenznahen Gebieten, wo viel zu tun ist und viel zu verbessern ist. Aber dort bedeutet deutsch-polnische Zusammenarbeit etwas, was in die Lebenswirklichkeit, in die Lebensrealität vieler Menschen direkt eingreift, wenn es gemeinsame Nahverkehre gibt, gemeinsame kommunale Infrastrukturen, gemeinsame Versuche, ich weiß nicht, Katastrophenübungen, Feuerwehr und so weiter. Dass die Dinge gemeinsam zu regeln, das ist schon wichtig. Und auch der Austausch der kommunalen und regionalen Entscheidungsträger, wenn der intensiver wird und man ein gemeinsames Bewusstsein für die gemeinsame Verantwortung für eine Region entwickelt, das ist schon sehr wichtig. Das geht dann weiter über Fragen, die jetzt sehr aktuell sind, wie Sicherheitszusammenarbeit. Wie können Deutsche und Polen gemeinsam sich angesichts der neuen Situation in Europa mit Russlands aggressivem Krieg in der Ukraine verständigen? Welche Dinge sind möglich? Kann man über gemeinsame Rüstungsprojekte sprechen? Sollte man das im europäischen Rahmen tun? Es sind stärkere Zusammenarbeit der Militärs beider Länder denkbar, möglich? Und wie stellt man das an? Das sind Fragen, über die unbedingt und dringend geredet werden muss. Energieversorgung, Klimawandel, Verkehrsinfrastrukturen.
Migrationspolitik.
Migrationspolitik. Es gibt so viele Themen,
Geschichte,
die uns beide interessieren, Deutsche und Polen. Ja, und das mit Geschichte ist natürlich etwas, wo wir eine Asymmetrie haben oder ein Ungleichgewicht, weil natürlich die Deutschen eine völlig andere Haltung zu ihrer Geschichte haben und haben müssen, als es Polen haben und haben müssen. Und trotzdem müssen beide miteinander über Geschichte reden.
Und glauben Sie nicht, dass die Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland auf der regionalen Ebene relativ gut verläuft? Da, wo die Menschen die Informationen über das Nachbarland nicht aus den Medien, sondern von Nachbarn bekommen.
Ja, dort verläuft sie gut, aber auch dort kann natürlich alles besser werden. Das beginnt schon damit, dass mehr Menschen die Sprache des Nachbarn sprechen sollten, sowohl Deutsche das Polnische erlernen sollten, zumindest in Grundzügen, als auch Polen besser und mehr noch Deutsch lernen sollten. Damit steht es nicht so schlecht, aber es ist immer mehr möglich. Aber diese Zusammenarbeit und das Gespräch miteinander läuft natürlich besser, wenn es in einer positiven Atmosphäre stattfindet. Wenn nicht aus Warschau heraus der Eindruck vermittelt wird, mit Deutschen reden wir nur, wenn wir uns ihnen als in einer Position der Stärke entgegenstellen können. Wenn es hingegen konstruktive Ansätze gibt und sagt, jetzt schaut einfach mal, was ihr machen könnt miteinander, dann reden die Leute auch ganz anders.
Befürchten Sie nicht, dass in schwierigen Zeiten, und wir leben gerade in schwierigen Zeiten, oder wie die Chinesen sagen, in interessanten Zeiten, die bilateralen Kontakte in den Hintergrund rücken könnten? Es gibt doch Wichtigeres. Die Attacke des Irans auf Israel oder den Krieg in die Ukraine.
Es gibt immer verschiedene Ebenen der internationalen Politik. Es gibt die globale Politik und es gibt eine Regionalpolitik und es gibt aber auch bilaterale Zusammenarbeiten. Deren Relevanz kann natürlich unterschiedlich groß sein, je nachdem, welche Themen gerade anstehen. Aber Deutschland und Polen sind sich bewusst und auch die Regierungen sind sich bewusst, dass sie jeweils mit dem wichtigsten, wirtschaftsstärksten Nachbarland zusammenarbeiten müssen. Und für Deutschland ist Polen mittlerweile auch zu einem Handelspartner geworden, der wichtiger geworden ist als Frankreich. Dessen ist man sich in Deutschland bewusst und deswegen unternimmt die deutsche Regierung auch viele Anstrengungen, um hier auf Augenhöhe mit Polen die Dinge weiterzuentwickeln. Dieses Bewusstsein ist gereift, auch in den letzten Jahren. Ein Bewusstsein in Deutschland, dass man jetzt auch vielleicht anders mit Polen reden sollte, als das in den 90ern oder in den Nullerjahren der Fall gewesen ist.
Sie haben Frankreich erwähnt, man möchte erneut das Weimarer Dreieck beleben. Könnte dieses Format wirklich faktisch neue Ansätze in die europäische Politik bringen?
Also es hat schon ein wenig bewegt. Allein die Tatsache, dass sich Donald Tusk, Macron und Scholz getroffen haben und jeder für sich seine eigenen auch innenpolitischen oder europapolitischen Vorteile sieht in einer trilateralen Zusammenarbeit, hat gezeigt, dass das Sinn macht, in diesem Weimarer Dreiecksformat zu reden. Für Polen ist es die Möglichkeit, die deutsch-polnischen Beziehungen über auch Paris oder mit Paris zusammenzugestalten, was ein wenig vielleicht auch die innenpolitische heikle Situation etwas entschärft in Polen, wo eine Politik mit Deutschland auch immer gleich kritisiert worden ist von vielen Seiten. Für Macron ist es eine Möglichkeit, vielleicht die Dynamik, die in Polen entstanden ist, die politische Dynamik, innenpolitisch zu nutzen und zu zeigen, schaut her, ich bin auch ein Macher, ich will Dinge verändern und gleichzeitig Olaf Scholz dazu zu bringen, etwas aktiver zu werden. Und für Olaf Scholz ist es auch eine Möglichkeit, sich europapolitisch neu zu orientieren und vielleicht einen neuen Kern Europas zu definieren, der aus diesen drei Staaten besteht. Also für alle drei Regierungen ist viel drin in dem Weimarer Dreieck. Es muss halt nur dann mit tatsächlichen Ideen und Projekten unterlegt werden, damit nicht der Eindruck entsteht, das Weimarer Dreieck ist nur so ein Gesprächsclub, sondern es braucht wirklich konkrete Projekte.
Die Wirksamkeit des Formats hängt sehr stark mit der Einstellung der jeweiligen Partner ab. Wie würden Sie die Einstellung der jeweiligen Regierungen zu dem Weimarer Dreieck beurteilen?
Nach meinem Eindruck hat auch Paris erkannt, dass es wichtig ist, sich mit dem östlichen Europa intensiv zu beschäftigen. Es gab verschiedene Signale, auch von Macron und seiner Regierung, die Bedürfnisse des östlichen Europas stärker zur Kenntnis zu nehmen. Und man hat ja auch gerade im Bereich Ukraine deutlich eigene Signale gesendet, bis hin zu der Potenzialität, dass man eigene französische Militär in die Ukraine schicken könnte. Das ist auch eine Kehrtwende in der französischen Politik, die sich lange eher auf dem Mittelmeer Raum konzentriert hat und versucht hat, ihr altes Imperium zu bespielen, während das, was im Osten Europa lag, ein wenig fremd schien. Aber auch dort hat man umgedacht und man sieht, die Zukunft Europas hängt an der Sicherheit Europas im Osten des Kontinents. Und deswegen hat man dort ein großes Interesse, auch in dem Format Weimarer Dreieck.
Berlin ist aber strikt gegen die Entsendung jeglicher NATO-Soldaten in die Ukraine. Könnte Polen da eine Vermittlerrolle spielen?
Polen ist jetzt auch erst einmal nicht sehr offensiv bei dem Thema Entsendung von NATO-Soldaten oder von eigenen Soldaten in die Ukraine. Da muss man auch schauen, wie sich die Dinge entwickeln und wie die Diskussionen verlaufen. Berlin wird immer zögerlich bleiben. Deutschland hat seine Geschichte, an der es immer noch zu knabbern hat. Deutsche Soldaten im Ausland sind immer ein Politikum. Aber auch dort ist vieles in Veränderung begriffen. Viele als festgefügt geltende Grundsätze, Glaubenssätze in der deutschen Politik haben sich in den letzten 2 Jahren aufgelöst und haben sich gewandelt. Man liefert Rüstungsgüter in erheblichem Ausmaß in die Ukraine, was vor 3 Jahren noch völlig unmöglich war. Also auch dort gibt es einen Wandel und es ist gut, dass Warschau, Berlin und Paris über diese schwierigen Themen miteinander im engen Dialog sind und möglicherweise auch eine gemeinsame Politik entwickeln.
In Brüssel haben sich soeben die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder getroffen, um unter anderem über die russische Einflussnahme auf die Wahlverfahren in Europa zu sprechen. Sollten wir endlich mal aufwachen und nüchtern auf Russland schauen?
Ich glaube, wir sind schon ziemlich wach geworden in den letzten Monaten und 2, 3 Jahren. Allein wenn man sich anschaut, welche erschütternden Informationen über das Spionagenetzwerk rund um Herrn Masalyk und diesen Finanzkonzern ans Licht kommen, dann muss man den Eindruck haben, also A, haben die Geheimdienste offensichtlich geschlafen über viele Jahre hin, B, war die Öffentlichkeit nicht bereit, mit größerem Misstrauen auf russische Einflussnahmepolitik, Einflusspolitik zu schauen, und C, das Bewusstsein ist jetzt da und das Bewusstsein in die Notwendigkeit von Spionageabwehr, von Kommunikationspolitiken, die sich russischen oder auch chinesischen und anderen versuchen, die Informationslandschaften in Europa zu beeinflussen, entgegenstemmt, das hat erheblich zugenommen. Auch da müssen wir jetzt nicht europäisch agieren. Es macht keinen Sinn, dass jedes Land hier seine eigene Suppe kocht.
5 sozialdemokratische Historiker haben vor kurzem einen kritischen Brief an die SPD-Führung geschrieben, wo sie unter anderem eine Debatte über die Russlandpolitik der letzten Jahre fordern. Gibt es eine Debatte in Deutschland bereits? Oder gibt es Anzeichen für eine solche Debatte?
Es gibt immer wieder Forderungen, dass diese Debatte geführt wird. Und ich fände es auch wichtig, Dinge aufzuarbeiten, die in den letzten 10, 20 Jahren geschehen sind. Auch politische Einflussnahme Russlands auf deutsche Politik, auf deutsche Medien. Man müsste das alles sich genauer anschauen. Leider gibt es da noch keinen wirklichen Beschluss dafür, das, sagen wir mal, in Form einer parlamentarischen Untersuchungskommission zu untersuchen. Es gibt natürlich Investigativjournalisten, die einiges herausgefunden haben. Es gibt immer wieder Publikationen und Bücher zu diesem Thema, aber es fehlt eine grundlegende Aufarbeitung deutscher Russlandpolitik, wobei auch das natürlich von verschiedenen Seiten aus geschehen sollte. Man kann deutsche Russlandpolitik nicht aus ihrem jeweils zeithistorischen Kontext heraushebeln und von heute aus betrachten. Vor 10 Jahren schien es für viele in Deutschland einfach sinnvoll zu sein, mit Russland weiter zusammenzuarbeiten, trotz all der Probleme, die Russland bereits damals bereitet hat, einfach vor dem Hintergrund des Gedankens heraus, dass wir ohne Kooperation in Europa nicht weiterkommen. Vor diesem Hintergrund sind viele falsche Entscheidungen getroffen worden, bis hin zu Nord Stream 2. Deswegen braucht es eine multiperspektivische und wirklich offene und transparente Untersuchung, einen Diskussionsprozess über die Dinge, die geschehen sind. Aber dazu bräuchte es dann auch den politischen Willen. Und der ist zurzeit noch nicht zu sehen.
Der chinesische Spruch oder der chinesische Fluch eigentlich ist Wirklichkeit geworden. Wir leben in interessanten Zeiten. Vielen Dank, Peter Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt.
Vielen Dank Ihnen auch, Herr Guckler.
Dieses und andere Gespräche und Beiträge finden Sie zum Nachhören selbstverständlich auch online unter auslandsdienst.bl. Mit dem Einblick in die aktuellen politischen Beziehungen zwischen Warschau und Berlin beenden wir die heutige Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. Jakub Guckler, tschüss und auf Wiederhören. До свидания.
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.